Theo Pinkus ist tot. Er starb am vergangenen Sonntag 82-jährig in seiner Wohnung in Zürich. Ein Genosse lebt nicht mehr, einer von den wenigen, die ihr Leben lang gegen Ausbeutung und Unterdrückung standen oder, wie Theo es selbst 1988 anlässlich einer Veranstaltung in Freiburg ausdrückte, denen es um eine Alternative zu den vorgefundenen Zuständen geht, um eine ständige Annäherung an eine sozialistische und kommunistische Utopie. Im folgenden Beitrag versuchen wir, ein Stück der Lebensgeschichte von Theo Pinkus nachzuspüren, lassen ihn selbst zu Wort kommen. Die Aufnahmen stammen von einer Veranstaltung im November 1988 in Freiburg. Theo Pinkus, geboren 1909 jüdischer Religion, wuchs in Zürich auf, setzte sich bereits in seiner Jugend mit sozialistischen Ideen auseinander.
Eine ähnliche Jugendbewegung gab es in den 20er Jahren in Zürich und in der Schweiz. Die nannte sich Mittelschülerbewegung, die hatte auch einen gewissen linke Diskussion, zuerst über Schulreform. Und da kamen dann Diskussionen in einem sehr schönen Ferienhaus einer Genossenschaft Proletarische Jugend am Zugersee, wo immer Kommunisten, junge Kommunisten auch waren. Und da haben wir dann diskutiert. Und so kam ich dann immer mehr in eine linke Bewegung hinein, ohne Mitglied zu sein. Und dann hatten wir noch so 3-4 Studenten in unserer Umgebung und mit denen haben wir einen Kurs gemacht über die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie nach dem berühmten Buch von Franz Mehring, haben das Manifest gelesen. Naja, und so hatte ich mich dann in den Jahren 24 bis 26 immer mehr dafür interessiert, am 1. Mai teilgenommen und beschlossen, zu den Kommunisten zu gehen. Umso mehr, da ich das unerhörte Glück hatte, dass meine Eltern, mein Vater, der glaubte, mit einem Bankgeschäft, das er allerdings nur 3 Jahre im Ganzen führen konnte, sich frei zu kaufen, sozusagen vor Zwang und so weiter, und dann vielleicht mal ein größeres Geldgeschäft zu machen und dann überhaupt nicht mehr, sondern mehr sich mit Naturwissenschaften und solchen Dingen zu beschäftigen. Aber er ist pleite gegangen und damit war auch die harte Auseinandersetzung, ob man nicht man dürfe den Kapitalismus nicht unterstützen, war natürlich klar entschieden, als er mir sagte, eigentlich hast du recht gehabt. Naja, und da war ich auch befreit, wir sind völlig pleite gegangen, hatten überhaupt nichts mehr und ich bin nach Berlin, wurde noch von Freunden meiner Mutter mit 100 Mark im Monat unterstützt, bis mein Lehrlingsgehalt bzw. mein Angestelltengehalt ungefähr diesen Betrag im Laufe von 2-3 Jahren erreichte, sodass ich darauf verzichten konnte.
Die Buchhändlerlehre war das eine in Berlin, die politische Tätigkeit innerhalb der Kommunistischen Partei das andere. Für Theo, gerade in Anbetracht des erstarkenden Faschismus, viel wichtigere.
Und so landete ich dann bei dem heute noch berühmten und großen Verlag, damals ein ganz kleiner Verlag, Ernst Rowohlt Verlag, beim damals alten oder noch jüngeren Rowohlt, und habe dort eine sogenannte Lehre gemacht. Und zuletzt war ich dann im Neuen Deutschen Verlag, bei einem Idol der schweizerischen Jugend überhaupt, der Jugendbewegung, bei Willy Münzenberg, dem Begründer der AIZ, der Arbeiter Illustrierten Zeitung, und arbeitete in dieser AIZ als sozusagen Öffnung für die anderen Zeitungen dieses Verlages, sozusagen was man heute nennt Öffentlichkeitsarbeit. Und dann hatte ich im Gegensatz zu meinem Freund und Genossen, der heute hier mir die Ehre gibt und euch, dass er hier ist, dem Genossen Leiter, habe ich im Gegensatz zu ihm das große Glück gehabt, dass ich im 33 nach dem Judenboykott ausgewiesen wurde als Schweizer Jude und Kommunist und von der Botschaft der Schweiz gleich einen neuen Pass bekam, weil meiner beschlagnahmt war und sie fanden, das sei ein bisschen viel auf einmal, ich soll mal lieber nach Zürich fahren oder nach der Schweiz.
Im letzten Augenblick sozusagen gelang es Theo Pinkus 1933 den Faschisten zu entwischen. Er, der als bekannter Mitarbeiter innerhalb der kommunistischen Presse um Willy Münzenberg herum natürlich erste Zielscheibe der Nazis war. In Zürich selbst setzte er seine politische Arbeit fort, arbeitete in der damals verbotenen KP der Schweiz, engagierte sich für die zahlreichen Emigranten und Emigrantinnen, die vor dem Faschismus geflohen waren und in der Schweiz in den meisten Fällen ebenfalls verfolgt oder gar abgeschoben wurden, und in der Naturfreundebewegung. Innerhalb der KP der Schweiz, die damals nicht unbeeinflusst war von stalinistischen Methoden der Auseinandersetzung, geriet Theo mit seinen Aktivitäten in Widerspruch. 1942 wurde er aus der KP ausgeschlossen.
Ich war damals ein sehr aktiver Genosse innerhalb der innerhalb der Naturfreunde, die kennt ihr ja. Es waren mehrere Genossen in der Leitung dort. Und man hat uns vorgeworfen, dass wir nur für die Naturfreunde anstatt für die Partei arbeiten. Und wir haben die Auffassung gehabt, je besser wir als Kommunisten in einer großen Massenorganisation, das waren die Naturfreunde ja doch, immerhin mit 25.000, 30.000 Mitgliedern, je besser die Kommunisten dort für die Organisation und deren Verwirklichung und ihr Programm arbeiten, je eher können sie als Kommunisten auch Einfluss gewinnen für ihre politischen und Zukunftsziele. Eine sehr vernünftige und nach meiner Ansicht richtige Einstellung. Aber für die war das so, die, was ihr manchmal hier in den Gewerkschaften sicher schon gehört habt, gegen den Kampf gegen die sogenannten Brettfahrer und im Kampf gegen die sogenannten Nutznießer, nicht wahr, die Unorganisierten, die dann Genießer, Nutznießer in Gewerkschaften mehr Nutznießer, in Naturfreunden und in solchen Kulturorganisationen Genießer. Diese Theorie, also ich will jetzt die Theorie hier nicht lange auseinandersetzen, aber sie ist nicht unbekannt geblieben. Sie lebt immer wieder fort innerhalb der so organisierten Gegenmacht, die ja nun, zu der ja nun mal die Gewerkschaften und sogar trotz aller Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie, aber auch die Sozialdemokratie letzten Endes als Arbeiterpartei, als Partei, die sich teilweise oder noch in großem Maß auf Arbeiter stützt, gehört. Das waren so die tieferen Gründe, die habe ich erst später mit der Zeit rausgefunden. Die Argumentation war einfach die, du arbeitest immer so am Rande der Partei, man weiß nicht, was du alles machst und so weiter. Und nur hat halt die Parteileitung beschlossen, dich auszuschließen. Na Punkt. Dann hat mir noch vorgeworfen, ich hätte mich geweigert, Flugblätter zu verteilen in der Illegalität, was auch nicht stimmte. Wir hatten nur organisiert, dass, da ich ja sehr, sehr bekannt war, und damals schon so eine kleine Buchhandlung, also antiquarische Bücher, also natürlich auch sozialistische Verkauf und so, dass die Flugblätter von mir geholt und dann an andere Stellen gebracht worden sind. Also es war eine taktische, illegale Maßnahme der Gruppe, in der wir in Schwollishofen, wo wir heute noch wohnen, hatten. Das wurde dann aber so verdreht.
Ein Ausschluss aus der Partei war für die Betroffenen natürlich mehr als eine bürokratische Maßnahme. Ausgestoßen sein aus einer Gemeinschaft, einer politischen Bewegung, für die man lebte, arbeitete und sich beschimpfen ließ, hatte Konsequenzen, die uns kaum vorstellbar sind. Menschen, die einem lieb waren, mit denen man jahrelang politische Arbeit gemacht hatte, distanzierten sich, zeigten sich nicht mehr, mieden jeden Kontakt. Parteiausschluss aus der KP der Schweiz, es sollte nicht der einzige Parteiausschluss bleiben. Um seine politische Arbeit organisiert fortsetzen zu können, Kommunisten und Sozialisten wurden in den 40er Jahren in der Schweiz verfolgt, trat Theo Pingus in die Sozialdemokratische Partei der Schweiz ein, aus der er nach wenigen Jahren wiederum ausgeschlossen wurde, wegen fortwährender kommunistischer Propaganda. Wenig später, 1950, dann bat ihn die zu diesem Zeitpunkt neu gegründete Kommunistische Partei der Schweiz, Partei der Arbeit, ihr wieder beizutreten. Theo tat's, allerdings ohne seine randständigen Aktivitäten aufzugeben, zum Beispiel sich zu aktivieren in der 68er-Bewegung, zum Beispiel die Stiftung Salezina zu gründen als linke Bildungs- und Diskussionsstätte, zum Beispiel die Arbeit in und mit der Studentenbibliothek der Arbeiterbewegung, zum Beispiel aber auch in der Unterstützung von basisdemokratischen sozialen Bewegungen.
Und ich verstehe es, wenn ihr alle oder viele junge Leute sich nicht mehr mit einer Partei restlos identifizieren können, ja sogar eventuell gar nicht drin sind. Wenn Genossen, die ganz andere Dinge machen, Radio Dreieckland, Medienwerkstatt hier in Freiburg, um lokal zu sein, oder andere Aktionen, und damit Aufklärung schaffen, Kritik üben an den Zuständen, und damit auch nicht gerade die Sympathie der herrschenden Klasse immer gewinnen, sonst wäre der Kampf um Radio Dreieckland nicht in dieser Länge vor sich gegangen. Aber doch über eine Resonanz verfügen, die dann eventuell auch zu gewissen Erfolgen führt, dann muss ich sagen, die Arbeit ist genauso wichtig, wenn nicht noch manchmal wichtiger, ja sogar eine gewisse Unterstützung der Linken innerhalb der verschiedenen Parteien und vor allen Dingen der Linken auch in den Gewerkschaften.